Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann und möchte mich mal kurz vorstellen, warum ich und wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Mein Name ist Jonathan Schäfer und ich bin, wie ich ja jetzt auch schon angekündigt, als Referent eigentlich übers Bibelcenter Breckerfeld hierher gekommen. Wie ich gehört habe, gibt es ja ab diesem Jahr die Wochenendbibelschule hier in den Räumen und ich bin selber Ehemaliger der Bibelschule Breckerfeld. Ich habe 3 Jahre die Ausbildung dort gemacht. Und in der Zeit macht man verschiedene Praktika. Man geht in Jugendarbeit, Gemeindearbeit, auch manchmal missionarische Einsätze. Und unter anderem war ich da in Reutlingen, habe da also in einer freien Gemeinde dort mein Bibelschulpraktikum absolviert und bin dann darauf gekommen, oder besser gesagt, Gott hat es mir auch gezeigt, dass ich dahin nach der Bibelschule auch gehen soll. Das war dann im Jahr 2008, bin ich dorthin gegangen und weil ich noch keine Ausbildung hatte, habe ich da Mechatronik studiert. Mittlerweile arbeite ich für einen Automobilzulieferer in Reutlingen selber, das ist nicht Bosch, aber gehörte mal ehemals dazu. Ich bin in der Entwicklung für Scheinwerfer tätig. Und nach wie vor parallel dazu in der Gemeinde aktiv. Es hat angefangen mit Jugendarbeit, Hauskreisarbeit. Ich bin auch in der Verkündigung aktiv, Gottesdienstleitung. Genau. Ich bin nicht allein geblieben dabei. Damit ihr mal kurz einen kleinen Eindruck habt, ist vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen. Zu mir gehört noch meine Frau Annika und unsere beiden Söhne Levi, der ist jetzt 2 Jahre alt, und Simon. Er ist jetzt 7 Monate alt. Die halten gut auf Trab, aber ist auch wunderschön. Und genau, wir leben in Reutlingen, sind dort in der Gemeinde. Ich bin auch jetzt nicht das nächste Mal hier bei der WOBI, aber generell hier im Süden auch manchmal vom Bibelcenter angefragt, die Wochenendbibelschule zu machen. Das war jetzt eigentlich vor allem in Zabelstein, im Schwarzwald, im Haus Felsengrund. Da findet auch immer die Wochenendbibelschule statt. Ich habe auch Material mitgebracht, natürlich Einladungszettel mit dem Programm für die Wochenendbibelschule, die dieses Jahr stattfindet, die 4 Einheiten. Das liegt alles draußen im Foyer aus. Zum Beispiel auch gibt es eine kleine Broschüre für jemanden, der selber mal überlegt, Bibelschule zu machen. Also wenn man aufmerksam durchguckt, ich bin auch drin, ist in der Zeit aufgenommen worden, wo ich da selber Schüler war und gibt einfach ein bisschen Infomaterial für alle, die interessiert sind. Die Bibelschule bringt auch eigenes Magazin raus, die aktuell, die kommt 4-mal im Jahr und dort gibt es also verschiedene Bibelarbeiten, aktuelle Themen, viel auch zum Thema Israel. Das hier zum Beispiel, das war auch eine Wochenendbibelschule letztes Jahr. Dramatischer Lebensabschnitt mit 3 Buchstaben. Da war also eine Wochenendbibelschule komplett über das Thema Ehe. Die fand ich auch sehr, sehr wertvoll. Und die Vorträge sind in Kurzform hier abgedruckt. Also das alles könnt ihr draußen auslegen. Genau. Also ich mache das gern bei Vorträgen, dass ich du oder ihr sagt, wenn das für euch okay ist. Ihr könnt auch gern mich duzen, Jonathan. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Vortrag für heute Abend an. Das Thema, vielleicht habt ihr euch auch gefragt, geistliche Frucht, wie bin ich da drauf gekommen, ist letztendlich entstanden auch durch die Arbeit in unserer Gemeinde, wo ich mir viel darüber Gedanken gemacht habe, wie kann man es wirklich erreichen, dass junge Menschen dauerhaft, beständig Jesus nachfolgen, wirklich wachsen im Glauben. Es gibt ja viele Sachen, dass Menschen schnell mal begeistert sind von Jesus, am Anfang auch Feuer und Flamme dabei sind, für Jesus zu leben, aber das immer wieder abflacht. Und so bin ich auf dieses Thema gekommen, was ist denn eigentlich unter geistlicher Frucht zu verstehen? Jetzt ist es gerade noch draußen, ziemlich kalt, ziemlich sogar Schnee hatte ich auf der Fahrt hierher, aber es dauert gar nicht mehr so lange, bis der Frühling wiederkommt. Und da ist es einfach wunderschön zu sehen, wie alles blüht, wie es wächst und grünt, die Pflanzen, die jetzt manchmal gar nicht zu sehen sind auf den Feldern, auf den Wiesen, Die kommen mit einmal wieder zum Vorschein mit einer, ja, mit einer Intensität. Es ist wirklich wunderbar. Alles ist im Aufbruch, es breitet sich aus und wächst. Und das, was wir jedes Jahr von Neuem sehen, das Wachsen bis zur Ernte, dann der Winter, wo eigentlich nicht viel Wachstum ist, das hat mich eben daran erinnert, was das für unsere Nachfolge mit Jesus für ein Bild ist. Denn auch da geht es ja eben um Frucht. Frucht, die wachsen muss, die reifen muss. Und das Leben mit Jesus ist ja ein ständiges Wachsen. Manchmal vielleicht nicht so sichtbar, aber doch bis zum Ende soll es weitergehen. Wir kommen nicht bis an die Vollendung hinein. Und deswegen soll es heute um dieses Thema geistliche Frucht gehen. Geistliche Frucht ist etwas, das in unserer Gesellschaft sehr oft übersehen wird. Geistliche Frucht ist nicht spektakulär. Sie ist sogar eigentlich eher von vielen missachtet. In unserer Gesellschaft, da zählt sie eigentlich auch nicht viel. Ja, wenn man sich umguckt, da heißt es eigentlich immer, sei rücksichtslos, nimm dir das, was dir am besten gefällt, leb dein Ego aus. Tu, wonach dir ist und nimm so viel du kannst. Und geistliche Frucht ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Mein Ziel mit diesem Vortrag heute Abend ist, dass wir in zwei Gedanken uns überlegen. Einmal, was ist geistliche Frucht? Was gehört dazu? Wie wird sie sichtbar? Und dann in dem zweiten Teil, was sind gute Wachstumsbedingungen? Wie kann geistliche Frucht wachsen? Früchte, die sind etwas Wunderbares. Sie sind das Merkmal von jedem Lebewesen. Sie zeigen, dass Gott jedem Organismus die Fähigkeit geschenkt hat, sich fortzupflanzen. Und wenn eine Pflanze Früchte bringt, dann ist sie fähig, sich fortzupflanzen. Und auch bei allen anderen Menschen und Tieren ist das das Zeichen dafür, dass ein neuer Abschnitt folgt. Gott hat uns Menschen, Tieren, den Pflanzen die Fähigkeit gegeben, Leben nach der eigenen Art weiterzugeben. Das kennen wir aus der Natur. Aber es ist ein ständiger Kreislauf von Wachstum, von Fortpflanzung, auch von Sterben und neuem Leben. Und es ist unnormal, wenn eine Pflanze nicht wächst oder keine Frucht bringt. Wenn einer von unseren Söhnen plötzlich nicht mehr wachsen würde, würden wir uns große Sorgen machen, weil es unnormal ist. Wir wissen, jedes Leben wächst bis zu einem gewissen Grad, bis man ausgewachsen ist, und dann ist eigentlich die Zeit, um Frucht zu bringen. Und so gilt das auch für das geistliche Leben. Nur weiß ich nicht, ich frage mich bei mir selber, manchmal habe ich mich vielleicht daran gewöhnt, dass man gar nicht davon das erwartet, dass es immer weiteres Wachstum gibt. Ein Beispiel war ja, als Jesus den Feigenbaum angeguckt hat und nur Blätter gefunden hat. Das war unnormal. Der Feigenbaum hätte eigentlich wenigstens schon die Frühfeigen haben sollen. Wenn wir das jetzt auf den geistlichen Bereich übertragen, dann können wir das ja nicht eins zu eins nehmen. Niemand von uns ist ein Baum, an dessen Zweigen Früchte wachsen. Deswegen möchte ich mal überlegen, was geistliche Frucht ist und was keine ist. Das eine ist, geistliche Frucht ist nichts Sichtbares, wie bei Pflanzen und Tieren, sondern sie geschieht im Verborgenen. Sie beschreibt die Auswirkung der inneren Haltung des Herzens und des Handelns. Das gilt übrigens für jeden Menschen, egal ob er Christ ist oder nicht. Jedes Verhalten bringt seine Frucht, die irgendwann auch sogar sichtbar wird. Nur ist es eben nicht immer eine gute Frucht, und so mancher erntet später Sturm, wo er selber Wind gesät hat. Geistliche Frucht, aber die wirkliche Frucht, die kommt aus einem von Gott veränderten Charakter. Sie kann am Verhalten und an den Taten erkannt werden. Und dabei geht es ja darum, dass unser Charakter veredelt wird, nämlich dahin, so wie Jesus Christus ist. Und dazu könnt ihr mal mit aufschlagen, 2. Korinther 3, Vers 18. Ist eine Beschreibung dafür, wie geistliche Frucht entsteht. Paulus sagt da: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. So, der Heilige Geist ist es, der die Veränderung bewirkt, indem wir Jesus in ihn betrachten, in einer Beziehung zu ihm stehen. Die Voraussetzung für geistliche Frucht ist also eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Ohne ihn fehlt der entscheidende Same, damit die Frucht aufgehen kann. Ohne Jesus ist die Grundlage für diese Frucht nicht erfüllt. Nur wenn Jesus wirklich in meinem Herzen wohnt, dann kann er das Herz auch verändern. Und sein Wort wird als Same beschrieben, der im Herzen aufgehen muss. Petrus, der beschreibt es sehr bildhaft, ein sehr schöner Vers in 1. Petrus 1, Vers 23, da redet er von wiedergeborenen Menschen und er sagt, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Gottes Wort ist der Same, der ins Herz gesät werden muss, damit geistliches Leben wachsen kann. So wie Jesus das auch in dem Gleichnis von dem Sämann schreibt, der die Saat, das Wort Gottes, ausstreut und es auf verschiedene Herzensböden fallen kann. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir aber auch, dass geistliche Frucht keine Geistesgabe ist. Das sieht man nämlich besonders, wenn man die Korintherbriefe liest und Paulus den Korinthern sagt, ihr habt viele Gaben, aber euer Zustand ist so, dass ihr eigentlich noch Milch braucht und nicht fähig seid, wirklich feste Nahrung zu euch zu nehmen. Deswegen müssen wir unterscheiden zwischen dem, was Gott mit der Wiedergeburt an Gaben gibt und zwischen dem, was erst wachsen und reifen muss und was noch nicht automatisch mit der Wiedergeburt vorhanden ist. Johannes, der beschreibt verschiedene Reifegrade in dem ersten Johannesbrief. Wenn man das mal liest, 1. Johannes 2, ab Vers 12. 1. Johannes 2, Vers 12 und folgende. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Er benutzt hier ganz bewusst verschiedene Reifegrade. Kinder, diejenigen, die jung im Glauben sind, die die Grundlagen des Glaubens verstanden haben. Die jungen Männer, die selber Verantwortung übernehmen, die selber vielleicht auch im Dienst für Gott stehen. Und Väter, diejenigen, die schon länger im Glauben sind, die vielleicht schon selber auch geistliche Kinder mit großgezogen haben, selber von ihrem Glauben weitergegeben haben. Das ist also ganz normal. Frucht ist nicht erlernbar. Und sie ist auch nicht durch eigene Anstrengung zu erreichen. Ich kann mir noch so oft vornehmen, dass ich beim nächsten Mal, wenn mir jemand so richtig pampig begegnet, dass ich geduldig und sanftmütig bin, dass ich freundlich reagiere. Aber wenn das nur aus mir selber kommt, dann wird es nicht lange anhalten. Spätestens, wenn mir jemand wirklich mich auf die Palme bringt, dann werde ich dann nach meinem alten Verhaltensmuster reagieren. Wenn diese Frucht durch Jesu Wirken in mir reift, ist es was ganz anderes. Dann wird sie nämlich beständig sein. Aber wenn sie auch nicht erlernbar ist, so ist es doch etwas Schönes, geistliche Frucht ist ewig. Das ist der Unterschied zu der natürlichen Frucht, die ja nicht lange haltbar ist. Geistliche Frucht, sie ist ewig, weil unsere Persönlichkeit ewig ist. Als Gott uns geschaffen hat, hat er uns ja als eine Persönlichkeit geschaffen, die unzerstörbar ist. Selbst wenn wir sterben, ist unsere Persönlichkeit nicht weg. Sie wird auch im Himmel sichtbar werden, die geistliche Frucht, und nicht vergehen. Wir können nichts Materielles von hier mit in den Himmel nehmen. Aber ein verändertes Herz, das ist einer von den Schätzen, die Jesus angesprochen hat, nach denen wir streben sollen. Dass wir uns Schätze im Himmel sammeln, die nicht vergänglich sind. Und geistliche Frucht gehört dazu. Wenn wir die ganze Zeit von den Eigenschaften reden, wollen wir uns einmal anschauen, was für Früchte es gibt. In der Natur hat Gott eine sehr, sehr große Vielfalt an unterschiedlichsten Pflanzen und mit ihren Früchten erschaffen. Manche Forscher schätzen, dass es ungefähr weltweit 580.000 Pflanzenarten gibt. Und ebenso viele Früchte gibt es natürlich. Und das ist ein wunderbares Zeichen für Gottes Vielfalt. Gott hat nicht nur eine Pflanze erschaffen. Er hat auch nicht nur eine menschliche Persönlichkeit geschaffen. Gott hat Vielfalt im Sinn gehabt. Und wir haben so eine reiche Vielfalt an Früchten, mit denen wir unsere Ernährung bereichern können. Wir müssen nicht nur Möhren essen, es gibt auch Kartoffeln, gibt Äpfel, Bananen, Birnen. So vieles. Es fängt schon bei den Kleinen an, bei unserem, mit dem Brei. Die Abwechslung, die genießt er schon. Und das ist was, was wirklich wunderbar ist. Auch bei der geistlichen Frucht, da gibt es einige verschiedene Auswirkungen, die zwar nicht so viele sind wie in der Natur, nicht 580.000, aber die das Zusammenleben so wichtig sind wie die Vitamine, die in den Früchten drin sind. Die entscheidende Stelle, ich denke, die ist auch bekannt, Galater 5, Vers 22, da zählt Paulus die Frucht des Geistes auf. Sagt mal mit auf, Galater 5, Vers 22. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Manches wird je nach Übersetzung ein bisschen unterschiedlich wiedergegeben. Aber was auffällig ist, dass Paulus von der Frucht redet. Die gehören zusammen. Hier wird betont, dass es sich bei allen Eigenschaften um eine gemeinsame Frucht handelt. Es gibt zum Beispiel keine Liebe ohne Langmut oder Güte. Wenn ich wirklich gütig sein will zu einem Menschen, dann muss ich auch Liebe haben. Sonst wird es nicht echt sein. Und genauso auch die anderen Eigenschaften. Echte Freude, die kann der Heilige Geist wirken. Sanftmut ist auch eine wichtige Tugend, ungeduldig zu sein, damit man sich nicht über andere ärgert, sondern gelassen bleiben kann. Und die Grundlage, die wichtigste Frucht ist die Liebe, so wie es im 1. Korinther Kapitel 13 beschrieben wird. Aus der Liebe, die in Jesus Person geworden ist, da wachsen die anderen Früchte hervor. In der Bibel werden noch weitere Früchte genannt, die genauso wichtig sind. Nur ein Beispiel, Sprüche 10, Vers 31. Sprüche 10, Vers 31, da kommen noch eigentlich zwei weitere Früchte vor. Sprüche 10, Vers 31. Der Mund des Gerechten bringt als Frucht Weisheit hervor, aber die verkehrte Zunge wird ausgerottet. Gerechtigkeit bringt Weisheit hervor. Also auch wieder eine weitere Folge, die eigentlich aus der Gerechtigkeit entspringt. Und Jakobus, der redet von der göttlichen Weisheit, die letztendlich auch eine Gabe von Gott ist. In Jakobus 3 redet er ja viel davon, eigentlich erstmal von dem Gebrauch oder Missbrauch der Zunge, dem, wie wir reden, ob weise oder unweise. Und dann erklärt er in Vers 13, ab Vers 13 und dann Vers 17, wie die wirkliche göttliche Weisheit sein soll. Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Seht, hier wiederholen sich manche von diesen Früchten und die zeigen, dass es etwas ist, was von Gott kommt, was von Gott ausgeht. Und in Epheser 5, Vers 9, er wird noch erwähnt, dass die Frucht aus lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit besteht. Wenn wir diese verschiedenen Eigenschaften jedes für sich betrachten, dann wird deutlich, dass das nichts ist, was ich für mich behalten kann. Und was für eine Auswirkung diese Frucht im Leben haben soll. Die natürlichen Früchte, die wir ernten, sind ja auch nicht nur zur Verbreitung der Pflanzen da. Natürlich sind da auch die Kerne drin, die dafür da sind, dass ein neuer Baum wächst. Aber so ein Apfel schmeckt eben auch gut, hat viele Vitamine, ist gut für uns. Und das zeigt, dass Gott dabei an mehr als an die Fortpflanzung gedacht hat, selbst im natürlichen Bereich. Und geistliche Frucht soll genau wie die natürlich gewachsene Frucht einen guten Zweck erfüllen. Sie kommt uns selber zugute, indem wir immer mehr verändert werden und nicht mehr so leben, uns selber verletzen oder andere. Sie kommt unserem Umfeld zugute, dass wir eben so reagieren, wie es Jesus getan hat, ihm nacheifern in seinem Verhalten. Und sie gefällt natürlich Gott. Gott hat von Jesus gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wie viel mehr wird es ihm auch gefallen, wenn wir ihm nacheifern, wenn wir Jesus ähnlicher werden. Frucht des Geistes muss im Miteinander angewandt werden. Und da bewirkt sie dann auch Segen. Ich kann geistliche Frucht nicht für mich behalten, genauso wie auch ein Baum seine Früchte im Herbst nicht festhalten kann. Die fallen einfach runter, wenn sie reif sind. Geistliche Frucht, die muss sichtbar werden und sich ausbreiten können, damit sie sich vermehrt. Das hat Jesus gemeint, als er gesagt hat, so soll euer Licht leuchten unter den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist Matthäus 5, Vers 16. Nun kann man überlegen, wie vermehrt sich denn die Frucht? Ja, zum Beispiel, wenn mein Handeln bei anderen segensreiche Auswirkungen hat. Wenn ich trotzdem freundlich bleibe, wenn jemand schlecht mit mir umgeht, bereit bin zur Versöhnung, zu vergeben, geduldig bin, auch dann, wenn es mir schwerfällt. Das wird sichtbar werden, das fällt auf. Es gibt noch viele andere Bereiche, zum Beispiel Gottes Wort weiterzugeben. Da ist auch wieder neue Saat ausstreuen, damit sie in den Herzen aufgehen kann. Menschen zum Glauben führen oder mit jemandem, vielleicht der jung im Glauben ist, eine Zweierschaft anfangen, ein Jüngerschaftsprogramm vom eigenen Glauben, von den Erfahrungen, die ich mit Jesus gesammelt habe, weitergeben. Anderen ein Vorbild in der Nachfolge sein. Vielleicht auch Zweifelnde im Glauben zu stärken, ihnen Mut zu machen, dran zu bleiben. Menschen durch Freundlichkeit zu gewinnen und vieles mehr. So kann sich geistliche Frucht ausbreiten. Nun gibt es im Leben eines Gläubigen aber leider ja nicht nur geistliche Frucht, die sichtbar wird. Es gibt ja viele Früchte, auch in der Natur, die zwar schön aussehen, aber die sehr giftig sind. Zum Beispiel die Tollkirsche, die Eibe, übrigens sogar die Tomate. Also die Blätter gegessen oder als These nicht sehr bekömmlich. Es kommt also darauf an, welche Frucht zur Ausprägung kommt. Und das ist auch ein Gedanke, der damit hineinspielt. An unseren Früchten soll man uns ja erkennen. Bei uns im Garten, da steht so ein kleiner Rosenstock. Und da ist es so, dass da in diesem Rosen ein edler Zweig reingepfropft worden ist. Und der sieht auch, wenn der blüht, wunderschön aus. Aber unten drunter, unter dem Stock, da sind noch wilde Wurzeln. Und immer wenn man die Rose nicht schneidet, dann kommen so die großen Triebe, die dann über den ganzen Weg hängen, die einen eigentlich nur stören und man sich dran verletzen kann. Und da musste ich dran denken, dass wir Christen eigentlich auch so ähnlich sind. Wie so eine Pflanze, die vielleicht eigentlich wild ist und in die so ein edler Ast eingepfropft ist. Wenn sie nicht geschnitten wird, dann verletzen sich die Leute an uns. Aber wenn sie gepflegt ist, dann wird sie auch bei anderen viel Freude bringen. Als Christen haben wir die Möglichkeit, sowohl gute Frucht zu bringen, hier mal so dargestellt mit so einem Obstschale, aber auf der anderen Seite können wir auch schlechte, faule, verletzende Frucht bringen. In Galater 5, 22, da wird die gute Frucht genannt, aber kurz davor muss Paulus eigentlich auch darauf eingehen, was noch in unserem Garten alles wächst. Galater 5, ab Vers 19 bis 21 beschreibt Paulus, was eigentlich auch noch aus dem Herzen wachsen kann. Und das ist eigentlich auch das, was ich auch gerne eigentlich wünschen würde, es wäre nicht so. Aber Paulus ist da ganz offen und ganz ehrlich und sagt, die gute Frucht gibt es schon, aber die andere gibt es auch. Galater 5, Vers 19. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welches sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Jesus sagt, und hat es auch den Jüngern gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Da ging es vor allem um die jüdischen Lehrer. Und er hat die Frage gestellt, sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Nein, natürlich nicht. Und Jesus wollte damit deutlich machen, dass jede Pflanze an ihrer Frucht eindeutig zu bestimmen ist. Wenn ich in unseren Garten gehe, und da Johannisbeeren ernte oder sehe, dass da was wächst, dann weiß ich, das ist ein Johannisbeerstrauch. Oder ein Kirschbaum, der ist daran zu erkennen, dass eben Kirschen dran hängen. Es gibt eigentlich keine Pflanze, die eine fremde Frucht hervorbringen kann. Und so ist es auch beim menschlichen Charakter. Das, was im Herzen ist, das wird sich im Handeln auswirken. Gutes oder Böses. Auf egal welche Art, wird aus dem das hervorkommen, was im Herzen ist. Und daraus stellt sich ja die Frage, woran erkennt man einen echten Christen? Wir haben das damals in der Bibelschule mal in so einem Jugendgottesdienst gemacht und dann so einen Superchrist als Schablone mal so hingestellt und dann mal so gesammelt, was man sich so vorstellt. Wie sieht ein guter Christ aus? Und da gab es ganz verschiedene Ansichten. Und ich hoffe nicht, dass es so ist, dass man uns vielleicht nur daran erkennt, an unserer Kleidung am Sonntag, dass wir die Bibel dabei haben, sondern dass Jesus im Herzen wirksam ist. Dass er es ist, der durch uns leuchten kann. Geistliche Frucht, die muss unser Erkennungsmerkmal sein, sonst ist irgendetwas im Glaubensleben nicht gesund. Wenn keine Frucht erkennbar ist auf lange Sicht, dann ist irgendeine Störung da. Eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, die wird sich früher oder später zeigen. Das ist ganz natürlich. Und deswegen brauchen wir da auch nicht eben versuchen, es selber Frucht hervorzubringen. Sie wird von selber kommen. An unseren Früchten soll man uns Christen erkennen. Und vielleicht ist es für dich und mich mal wieder an der Zeit zu prüfen, was für eine Frucht aus unserem Verhalten wächst. Welche Ansätze von geistlicher Frucht kommen zum Vorschein? Welche schlechte Frucht ist aber vielleicht auch noch da? Was bestimmt mein Verhalten und welche Frucht wünschst du dir mehr für dein Leben? Unsere Frucht, die soll echt sein, die soll beständig sein, damit die Leute wissen, woran sie bei uns sind, mit wem sie es zu tun haben, mit Christen, also denen, die Christus nachfolgen, und damit Jesus in uns sichtbar wird. Sind wir zwar noch nicht ganz bei der Pause, aber ich würde schon mit dem zweiten Teil mal einsteigen. Jede Pflanze, die braucht natürlich bestimmte Bedingungen, damit sie wachsen kann. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Wir brauchen bestimmte Bedingungen, damit unser Glaubensleben wirklich weiterkommen kann. Und deswegen möchte ich mit euch auch überlegen, welche Bedingungen für ein gutes Wachstum nötig sind. In der Landwirtschaft ist es ja so, dass man nicht auf jedem Boden alles Beliebige ansehen kann. Dass der Boden vorbereitet sein muss, damit dann später die Saat gute Bedingungen hat, um aufzugehen. Und damit natürlich am Ende gute Frucht geerntet werden kann. Und das ist harte Arbeit. So ist es auch im geistlichen Leben, dass die Bedingungen, die nötig sind, natürlich schon wichtig sind, damit geistliches Leben vorankommt. Der erste Gedanke steht schon hier. Frucht braucht Licht. Das ist ja was eigentlich ganz Logisches. Jede Pflanze benötigt Sonnenlicht als Energiequelle. Nur mit Sonnenlicht kann eine Pflanze mit Photosynthese aus dem Kohlendioxid der Luft und aus dem Wasser die Produkte Traubenzucker und Sauerstoff erzeugen. Ohne Sonnenlicht funktioniert das nicht. Und dabei wandelt die Pflanze die Energie, das Sonnenlicht, in die wichtigen Grundbaustoffe für uns Menschen um. Ohne Sauerstoff, da könnten wir nicht atmen. Und der Traubenzucker ist ein wichtiger Energielieferant für unseren Körper. Und je mehr Licht eine Pflanze bekommt, desto mehr kann sie diese Energie natürlich in Frucht umwandeln. Also je länger eine Pflanze Sonnenlicht bekommt, desto süßer schmecken zum Beispiel die Äpfel oder Trauben. Und sie werden auch größer. Zur Bibelschulausbildung, da gehört auch eine Reise nach Israel. Und wir waren damals im Sommer dort. Und als ich dorthin kam, ich habe noch nie so einen guten Obstsalat gegessen. Ich weiß nicht, was die Leute im Hotel gedacht haben, als wir dann da angekommen sind und da stand noch so eine Schüssel da und wir haben das gegessen. Ich habe noch nie so gutes Obst gegessen. Wir haben das dann alles aufgegessen. Wahrscheinlich gedacht, die haben nichts zu essen bekommen auf der Reise. Aber das war so einfach mal zu sehen, die haben wirklich viel Sonnenlicht abbekommen. Man kann dort in die Gärten gehen, man kann sogar mitten in der Stadt Obst pflücken und das schmeckt viel besser als das, was man hier im Laden meistens bekommt. Einfach weil es wirklich so, so viel Sonne bekommt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Anbaugebiete. Deswegen kann man zum Beispiel ja Wein nur in den sonnenreichen Gegenden anbauen, weil der Wein eben viel Licht braucht, um gute Frucht zu bringen. Ich weiß nicht, ob man Wein aus England kaufen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Weil der viel zu sauer wäre, weil das Sonnenlicht nicht ausreicht, um da wirklich gute Trauben hervorzubringen. Und genauso wie die Pflanzen ohne das Licht nicht auskommen, brauchen wir Gottes Licht, um geistlich zu wachsen. Jesus ist unsere geistliche Energiequelle, die uns überhaupt erst fähig macht, gute und beständige Frucht hervorzubringen. Jesus hat von sich selber gesagt, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und eine andere Stelle steht in Psalm 36, Vers 10, ist eigentlich wie eine Parallelstelle dazu, in der es darum geht, da wird es nicht direkt von Jesus gesagt, aber von Gott. Psalm 36, Vers 10, schlagt es mal mit auf. Auch ein ganz bekannter Vers, der das zum Ausdruck bringt, dass bei Gott der Ursprung des Lebens ist. Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. In 1. Johannes 1, Vers 5, da sagt Johannes, das ist die Botschaft, die wir von Gott gehört haben, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Das ist was Wunderbares. Gott ist das vollkommene Licht. Bei ihm gibt es keinen Schatten, so wie wir das sonst sagen. Ja, überall, wo Licht gibt, gibt es auch Schatten. Bei Gott nicht. Er ist das vollkommene Licht. Und er hat Jesus als Licht in die Welt gesandt, um eben sich selbst zu offenbaren. Ohne Jesus kann unser Leben nichts Gutes hervorbringen. Da kann auch keine geistliche Frucht wachsen. Genauso wie eine Pflanze, die im dunklen Keller steht, keine gute Frucht bringen kann. Ja, sogar fraglich ist, ob sie überhaupt wirklich wachsen kann. Es gibt ja Ausnahmen für bestimmte Gewächse, die wirklich nicht viel Licht brauchen, aber die meisten brauchen viel Sonnenlicht. Und wir gehören auch dazu, damit Frucht wachsen kann. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir dieses Licht nicht haben, dann fehlt die Grundlage für das Wachstum, damit Frucht, geistliche Frucht entsteht. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir uns viel diesem Licht aussetzen, damit die nötige Kraft für ein Leben zu Gottes Ehre da ist. Genauso wie eben eine Pflanze in diesem Licht auch wirklich Kraft, Energie schöpfen kann, die sie in was anderes umwandelt. Übertragen kann man also sagen, wir sollen nicht so wie Holland-Tomaten sein, die zwar groß sind, vielleicht auch rot sind, aber die nicht nach viel schmecken, weil sie eben in Holland auch nicht so viel Sonnenlicht bekommen. Unser Glaube soll für andere schmackhaft sein, so dass sie wirklich merken, da ist mehr dahinter. Das schmeckt nicht wässrig, sondern würzig. Ja, so wie Jesus gesagt hat, seid das Salz der Erde, der Welt. Die Frage ist doch nur, wie kann ich mich mehr nach dem Licht Jesu ausrichten? Die Nähe zu Jesus ist bestimmend für das Wachstum, das entsteht. Und ich denke, das kennt ihr auch aus eurem eigenen Leben, dass die Nähe zu Jesus nicht immer gleich ist. Es ist nicht immer so, dass ich in der gleichen Gegenwart zu Jesus bin, jederzeit. Der Wunsch ist natürlich da. In der Nähe von Jesus, in seiner Gegenwart geschieht Wachstum. Das war ja die Jahreslosung vom letzten Jahr, aus Psalm 73, Vers 28, wo es heißt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist wahres Glück. Asaf hat gesagt, lieber einen Tag in Gottes Vorhof als tausend sonst woanders. Weil er wusste, das ist das Einzige, was wirklich dem Leben Bestand gibt, was die Kraft gibt, um vorwärts zu gehen. Und das Licht Jesu, das leuchtet natürlich überall dort, wo ich mich mit ihm beschäftige. In Gedanken, indem ich sein Wort lese. Ganz bekannter Vers schlagt man mit auf Psalm 1. wird auch diese Nähe zu Jesus, zu Gott beschrieben durch sein Wort. Da geht es in den ersten beiden, im ersten Vers darum, wovon ich mich fernhalten soll, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Aber dann kommt es, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und es ist interessant, wenn man es überträgt, Gottes Wort, es leuchtet auch in der Nacht, nicht nur tagsüber, sondern hier steht, wer über das Gesetz nachdenkt, sind Tag und Nacht. Der bekommt Kraft, der bekommt neue Energie, der kann Frucht bringen. Blumen, die richten ja ihre Köpfe nach der Sonne aus. Finde ich immer was ganz Faszinierendes, wenn man die beim Wachsen zusieht und vor allem auch zum Beispiel die großen Sonnenblumen und dann so im Tagesverlauf sieht, wie sie sich immer nach der Sonne drehen, dem Sonnenstand folgen. Und so können wir das auch machen, dass wir nämlich im übertragenen Sinn unseren Blick immer auf Jesus richten. Hebräer 12, Vers 2, der beschreibt so einen Blick auf Jesus, auf seine Gegenwart. Schlagt es mal mit auf, Hebräer 12. Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und dann heißt es weiter, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Egal wo ich bin, egal was mich umfängt, auf Jesus zu schauen, das ist es, was wirklich Kraft bringt. Und auch darin zu sehen, wie er selber ein Vorbild darin war, Gottes Willen zu tun. Das heißt ja hier, Anfänger und Vollender des Glaubens, der das verachtete Kreuz ertragen hat, aber auch der zu Rechten des Thrones Gottes ist. Und das ist auch was Wunderbares, Jesus sich vorzustellen als denjenigen, der Herr ist, der Sieger von Golgatha, derjenige, der den Tod besiegt hat. Das gibt Kraft, da wo wir vielleicht auch uns schwach fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr diese WWJD-Armbänder kennt. Also, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? So eine Bewegung, die entstanden ist aus dem Gedanken heraus, immer Jesus vor Augen zu haben. Mir immer die Frage zu stellen, wie würde Jesus reagieren? Was würde er sagen? Wie würde er sich in meiner Situation verhalten? Ich denke, das ist so eine Möglichkeit, Jesus alle Zeit vor Augen zu haben. Der Gedanke dabei ist, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Jesus soll unser Denken, unsere Pläne, aber auch das, was wir sagen und unser Handeln bestimmen, damit geistliches Wachstum entstehen kann. Ich denke, an der Stelle machen wir Pause und dann nachher mit den weiteren Wachstumsbedingungen weiter. So, ihr habt schon gesehen, es haben sich schon einige mal Material angeschaut. Also hier gibt es noch verschiedene Angebote, will ich vielleicht auch mal kurz vorstellen. Also wer keine Zeit hat, 3 Jahre Bibelschule zu machen, da hat das Bibelcenter mittlerweile eine ganz große Angebotsreihe. Also eben neben der Wochenendbibelschule, die 4-mal im Jahr ist, gibt es Radiobibelschule zum Beispiel. Da kann man also über Internetradio einen Kurs belegen. Es gibt auch eine DVD-Reihe. Da sind letztendlich aufgezeichnete Wochenendbibelschulen, die man dann nacharbeiten kann mit den Präsentationen. Es gibt auch einmal im Jahr einen sogenannten Kombi-Kurs. Kann man dann dort in Breckerfeld für 3 Tage so einen Kompaktkurs machen, wo man auch einfach verschiedene Unterrichtsinhalte erleben kann, mitnehmen kann. Also da gibt es sehr viele verschiedene Angebote. Könnt ihr da nach mit reinschauen. Also ich denke, bei der Aufzählung von diesem Vortrag für geistliche Frucht ist auch klar, man kann das in einem Abend eigentlich gar nicht alles wiedergeben. Zum Beispiel das Thema geistliche Frucht war auch mal von der Wochenendbibelschule ein komplettes Thema, das dann also über 5 Einheiten ging. Das heute ist also eigentlich mehr ein Kompaktkurs. Die erste Bedingung, die wir gesehen haben, ist für geistliches Wachstum ist das Licht. Was auch nötig ist, ist Zeit. Jede Pflanze braucht Zeit zum Wachsen, dass sie die Gelegenheit hat, sich aufzurichten, kräftig zu werden und dann Früchte auszubilden. Und so ist auch geistliche Frucht das Ergebnis einer beständigen und dauerhaften Nachfolge Jesu. Nichts, was eben mal schnell wächst. Es ist ein Reifeprozess, der von außen auch nicht immer genau erkennbar ist. Bei den vielen Pflanzen, da kann ich genau sehen, wie weit ist die Frucht, wie lange dauert es noch, bis sie reif ist. Das sieht man bei der geistlichen Frucht nicht immer sofort. Bevor es die Obstlieferung aus Neuseeland, aus Südafrika oder Ecuador gab, da war es selbstverständlich, dass man Erdbeeren erst im Juni kaufen kann. Weil es einfach vorher hier keine gibt. Dass Pflaumen und frische Äpfel eben im Herbst geerntet werden. Das war ganz normal. Keiner würde auf die Idee kommen, im März zum Kirschbaum zu gehen und die grünen Kirschen zu pflücken oder zu erwarten, wieso sind die noch nicht reif? Da sagt jeder, ist doch klar, es ist ja noch Frühling. Du musst ja warten, bis die Frucht reif ist. Auch bei uns Menschen ist es ja so. Bis ein Baby geboren wird, dauert es 9 Monate. Und danach dauert es ja eben noch einige Jahre, bis ein Mensch ausgewachsen ist. Alles, was eigentlich ganz genau auch beschrieben werden kann, dass man sagt, ungefähr bis zum 25. Lebensjahr ist ein Mensch weit ausgewachsen und wächst nicht weiter. Und dann ist er so ungefähr auf dem Stand, ja, der größten Kraft, Fitness, sieht man bei den Sportlern, dass es eigentlich schon Mitte 30 schwieriger wird, im Profisport noch mitzuhalten, einfach weil die Kräfte wieder nachlassen. Also Sie sehen, es ist in der Natur ein ganz normales Phänomen, dass alles Zeit braucht, um zu wachsen und zu reifen. Aber in unserer Gesellschaft ist es ja mittlerweile anders. Eben zum Beispiel, wir haben für alles irgendwo Anbaugebiete. Wir können das ganze Jahr unsere Erdbeeren bekommen oder andere Früchte, weil sie irgendwo anders dann halt angebaut werden. Und unsere Gesellschaft ist es nicht mehr gewohnt, auf etwas zu warten. Das sieht man daran auch zum Beispiel an den Möglichkeiten, Versandbestellung möglichst am nächsten Tag bekommen, dann kann ich noch was dazu zahlen, damit ich mein Päckchen am nächsten Tag auch wirklich habe. Alles kann man irgendwo auch sofort bekommen. Und entweder sind wir mit uns selbst oder mit anderen Christen auch ungeduldig und erwarten, Mensch, der müsste doch schon viel weiter sein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gedacht habt, so lange wie der Christ ist, der müsste es doch verstanden haben. Das zeigt aber, dass eben das Wachstum nicht so linear verläuft, wie es zum Beispiel bei unserem Körper ist. Und dass manchmal die Frucht im Verborgenen wächst. Und es hängt natürlich viel mit der Ungeduld unserer Zeit zusammen, wenn wir nicht warten können, bis etwas fertig ist, bis etwas reif ist. Ein afrikanisches Sprichwort besagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Eine große Weisheit, aber letztendlich sollten wir das wahrscheinlich öfter mal vor Augen haben. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Wir können es nicht beeinflussen, wie schnell die Frucht fertig ist, wie schnell die Pflanzen wachsen. Und das ist auch in unserem geistlichen Leben. Es gibt keine Instant-Frucht, etwas, was man schnell bekommen kann. Ich mache dieses Seminar und weiß, dann bin ich weiter. Es braucht Zeit. In der Bibel sehen wir, dass Gott die Zeit für Wachstum und für Frucht festgelegt hat. Prediger 3, Vers 1. Salomo, der hatte das beobachtet. Er hatte viel Zeit, um sich Gedanken zu machen über das, wie Gott alles erschaffen hat. Und so kommt er zu dem Schluss, Prediger 3, Vers 1. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Gott hat es festgelegt. Er hat festgelegt, wie lang unser Leben ist. Er hat festgelegt, wie lange wir wachsen. Er hat festgelegt auch, wie geistliches Wachstum vorwärts geht. Wir hatten vorhin den Psalm 1 angeschaut. In Psalm 1, da wird ja beschrieben, wie jemand im Glauben wachsen kann, wie er geistliche Frucht bringt. Und im Vers 3, da wird das beschrieben, derjenige, der seine Lust am Gesetz hat und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht, der sich fernhält von den schlechten Einflüssen, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt, nicht sofort, zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Auch hier wird es gesagt, er seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das, was für uns in der Natur ganz logisch ist, das kann uns auch helfen, wenn es uns vielleicht in unserem Glaubensleben nicht immer so klar ist, wo wir stehen, was für unser Leben dran ist. Oder wenn wir vielleicht den Eindruck haben, ich würde gerne schon weiter sein. Ich wäre gerne noch viel mehr wie Jesus. Klar. Das ist mein Ziel. Aber das braucht Geduld. Von der Bibelschule gibt es ein Missionarsehepaar, das in Italien Gemeindegründungsarbeit macht und die dort schon seit mittlerweile Mitte der 80er Jahre Gemeinde bauen. Und immer wieder, wenn sich die Gemeinde ein bisschen, wenn sie gewachsen ist, gab es irgendwo eine Spaltung. Und immer wieder waren sie mit einem kleinen Häufchen von Geschwistern und haben wieder neu angefangen. Und ich weiß nicht, wie es mal ist, wenn sie im Himmel sind, ob dann jemand sagt, ja, hat sich das gelohnt, eure Arbeit? Natürlich hat sie sich gelohnt. Es ist vielleicht sichtbar, sind vielleicht nicht so viele Menschen gewesen. Aber die, die erreicht worden sind, für die ist es ganz besonders. Und so müssen wir uns auch gedulden, dass man manchmal Frucht nicht sehen kann. Auch bei einem Menschen. Vielleicht dauert es bei einem länger, bis er was begriffen hat im Glauben, als bei einem anderen. Gott hat Geduld beim Wachsen der Frucht. Er hat ja bei allen Pflanzen und bei allen Tieren die Zeit für das Wachsen der Frucht festgelegt. Und Gott erwartet auch jetzt nicht von uns, so, jetzt bist du zum Glauben gekommen, nächste Woche, da gehen wir die Glaubensgrundlagen durch, danach gibt es ein Jüngerschaftsprogramm und in 2 Jahren bist du Gemeindeleiter. Das macht Gott nicht. Gott erwartet von uns nichts, was er nicht selber festgelegt hat. Er erwartet keine sprunghaften Veränderungen in unserem Charakter und er manipuliert uns auch nicht mit Wachstumsdünger, dass er sagt, so, jetzt machen wir eben einen Intensivkurs und dann bist du gleich viel, viel weiter. Gott hat Geduld. Das finde ich faszinierend. Gott weiß, dass wir viele Erfahrungen in unserem Glaubensleben sammeln müssen. Und dass es oft mehrere Anläufe braucht, bis wir was verstanden haben, bis sich unser Verhalten wirklich dauerhaft verändert hat. Alles, was wirklich wertvoll und dauerhaft ist, das benötigt Zeit, um zu dem zu werden, was als kleiner Same hineingelegt worden ist. So ein schönes Nussholz, was man im Haus verbaut, das braucht viele, viele Jahre, bis es gewachsen ist und damit es so toll ist. Oder wenn wir in die Bibel schauen, Gott hatte Geduld, 40 Jahre hat er gewartet, bis er Mose zum Führer für das Volk Israel berufen hat. Da war Gott auch nicht ungeduldig, sondern er hat gewartet. Jesus war 30 Jahre hier auf dieser Erde, bevor er überhaupt seinen Dienst angetreten hat. Die Zeit hat Gott gehabt. Er war nicht ungeduldig. Das Problem, was wir wahrscheinlich oft haben, ist, dass es eben für geistliche Frucht keine festgelegte Zeit für die Reife gibt. Der Reifegrad, der hängt von persönlichen Umständen ab. Jeder wächst ganz individuell in seinem Glaubensleben. Je nachdem, was auch da ist, ein Umfeld, Begleitung im Glauben, Unterweisung in der Bibel, auch Hilfe und Seelsorge, damit, wenn ich vielleicht in meinem Leben immer wieder zum Stolpern komme. Alles das sind verschiedene Faktoren, die ganz unterschiedlich im Leben des Einzelnen sind, sodass eben geistliche Frucht nicht bei allen gleich erkennbar ist. Der Natur, da wissen wir die bestimmten Erntezeiten und können uns ziemlich genau plus minus 2 Wochen darauf verlassen, dass die Ernte reif ist. Geistliche Frucht aber wächst ein Leben lang. Und sie wird nie völlig erreicht sein. Denn selbst wenn wir bis zu unserem Lebensende wachsen, werden wir doch dieses Vorbild von Jesus nicht ganz erreichen können. Es geht nicht. Er war vollkommen, wir sind es nicht. Aber natürlich ist es gut, die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, zu nutzen. Für viele Aufgaben oder Ämter in der Gemeinde, in der Kirche, ist es ja nötig, dass eine gewisse Glaubensreife da ist und dass Frucht sichtbar ist. In der Bibel zum Beispiel wird für das Ältestenamt vorgegeben, dass es kein Neubekehrter sein soll, sondern einer, der sich schon bewährt hat im Glauben. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist also nicht von unserer Kraft abhängig. Sie ist aber wohl von unserem Willen und Wunsch zu wachsen abhängig. Wir dürfen das nicht als Ausrede gebrauchen und sagen, bei mir sieht man halt noch keine Frucht, es braucht halt länger. Und ich lehne mich innerlich zurück und denke, ja, hat ja Zeit. Gott hat ja Geduld. Stagnation ist gefährlich. Das hat Paulus zum Beispiel bei den Korinthern angemahnt. Oder im Hebräerbrief, da wird es den Juden, Christen auch vorgeworfen, die eigentlich wirklich viel gewusst haben, aber eigentlich nicht wirklich reif waren. In Hebräer 5, Vers 12, da werden die Leser ermahnt, obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, also scheinbar gab es doch so ungefähr einen zeitlichen Rahmen, in dem man das erreichen konnte, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die nicht die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise ist aber für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Ich selber kann entscheiden, wie viel ich mich für den Herrn einsetze, wie viel Zeit ich verbringe mit ihm. Natürlich ist das immer unabhängig auch von dem, wie ich gefordert bin im Alltag, aber wo meine Priorität liegt. Mehr Zeit ich mit meinem Herrn verbringe, je mehr ich mich mit ihm beschäftige, desto mehr kann er mich verändern, mich formen, dass ich wachsen kann. Und auch das müsste ich als Ermutigung weitergeben. Lasst euch nicht frustrieren, wenn vielleicht manches länger braucht, bis es sichtbar wird. Wenn vielleicht manche Sachen erst im Verborgenen sich verändern, bis sie dann äußerlich sichtbar werden. Wir können Jesus darum bitten, dass er zeigt, was für uns nötig ist, was dran ist als nächster Schritt, damit wir im Glauben wachsen können. Wir sind schon im Hebräerbrief. Reine Ermutigung in Hebräer 10, Vers 35. Da geht es auch darum, dass unser Wille gefragt ist. Hebräer 10, Vers 35 bis 36. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Also hier wird auch davon geredet, dass unser Wille sehr wohl gefragt ist bei dem Wachsen. Zugleich sollen wir geduldig sein mit anderen Glaubensgeschwistern, wenn sie in manchem vielleicht noch nicht so weit sind, sie manches vielleicht noch nicht so tief verstanden haben, wir sollen selber vor unserem Herrn die Zeit nutzen, die er uns gegeben hat, sie für ihn einsetzen, damit seine Frucht in unserem Leben Stück für Stück sichtbar wird. Und noch eine letzte Bedingung für das Wachstum ist nötig, nämlich die Pflege. Wie wir schon bei diesen veredelten Pflanzen gesehen haben, braucht es Pflege, um das Fruchtwachstum zu unterstützen. Und das ist ja auch bei jedem kultivierten Obstbaum so. Ich weiß nicht, wer selber einen Gütler hat und die Obstbäume immer schneidet. Das ist nötig, damit zum Beispiel die Apfelbäume nicht zu viele Wassertriebe entwickeln, die dann den Baum Kraft kosten, sondern damit die Äste, die schon da sind, die Kraft haben zur Ausbildung von Früchten. Und das Erste ist natürlich der Schutz vor Schädlingen. Wie in der Natur gibt es auch für uns Christen manche Schädlinge, aber auch manche Fehlentwicklung, die gute Frucht verhindern kann, bei der Gott eingreift, damit die Ernte nicht verdirbt. Jesus erklärt das so in 1. Korinther, in Johannes 15, Vers 1 und 2, dass er den Jüngern erklärt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wir haben den größten Experten für Fruchtwachstum als unseren Gärtner. Das ist Gott selber. Er hat ja uns erschaffen und er weiß genau, was in jedem einzelnen Gläubigen an Fähigkeiten steckt. Er weiß aber auch, was uns davon abhält, Frucht zu bringen. Gott kennt das ganze Potenzial, das er in uns hineingelegt hat bei der Wiedergeburt, und es soll zur Auswirkung kommen. Und seine liebevolle Fürsorge zeigt sich eben darin, dass er uns nicht einfach so lässt, wie wir sind, sondern dass er das wegnimmt, was schadet und was die Frucht verhindert. Er möchte das Maximale aus unserem Leben herausholen, wenn wir uns ihm ausliefern. Und manchmal kann es sein, dass Gott dann einiges an faulen Früchten und Zweigen wegschneiden muss, damit wir uns auf die richtige Frucht konzentrieren müssen. Hebräer 12, Vers 11, da geht es um Gott als denjenigen, der auch uns erzieht. Und in Hebräer 12, Vers 11 steht: Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also der Schreiber des Hebräerbriefs, der macht hier deutlich, dass die dauerhafte Wirkung von Gottes Zucht, Erziehung zu unserem Besten ist, auch wenn es uns im Moment vielleicht schwerfällt, sie anzunehmen. Doch selbst wenn Gott uns einmal beschneiden muss, tut er das nur aus Liebe, damit wir weiter im Glauben wachsen können und nicht aus Willkür oder um uns zu ärgern. Weil Gott weiß, dass unser schlechtes Verhalten nicht nur uns selber, sondern auch anderen Menschen zum Schaden wird. Und er will uns vor Schaden bewahren, indem er das wegnimmt, was schlecht ist, und das pflegt, was ihm wohlgefällig ist. Es kann aber auch manchmal sein, dass Gott einen Trieb abschneidet, der an und für sich gut ist, wo wir sagen würden, das ist doch eigentlich was Gutes, was er gemacht hat oder was wir machen könnten. Zum Beispiel, wenn er Türen vor uns verschließt, die eigentlich als Möglichkeit uns erschienen sind. Paulus, der hat es erlebt, als sie auf ihrer Reise in Kleinasien waren und dort eigentlich bleiben wollten. Und immer, wenn sie in eine Stadt kamen, hat der Heilige Geist gesagt, nein, ihr sollt da nicht hin. Sie wussten nicht, warum sollen wir das nicht machen? Es ist doch gut, das Evangelium zu verkündigen. Bis Gott ihnen dann in diesem Traum gezeigt hat, dass sie nach Mazedonien gehen sollen. Weil da Menschen waren, die auf das Evangelium gewartet haben. Und genauso ist es auch immer wieder wichtig, wenn wir im Dienst für den Herrn stehen, wirklich zu prüfen, wofür ich meine Kraft einsetze. Wir können nicht alles erreichen. Dafür reicht unsere Kraft und unsere Möglichkeit nicht. sondern es wirklich immer auch vor Gott zu prüfen, was ist gut, was soll ich für dich tun? Bedenken wir bei dem Ganzen, auch bei den Pflanzen, die suchen sich nicht aus, welche Frucht sie bringen, und die Pflanze sucht sich auch nicht aus, wohin sie wächst. Das ist die Aufgabe des Gärtners, der sich um die Pflege kümmert. Er ist dafür verantwortlich, dass das Fruchtwachstum gelingt. Aber natürlich können wir auch hier einiges dazu beitragen, dass sich gar nicht erst Schädlinge bei uns breit machen. Denn Vorsorge ist natürlich viel besser, als dass erst schlechte Einflüsse wie Unkraut wuchern können. Es gilt, schlechte Einflüsse zu meiden. Römer 6, Vers 13 beschreibt das sehr gut. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ich kann entscheiden, wofür ich mich und mein Verhalten einsetze, ob es zur Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit dient. Es bedeutet aber auch, dass wir die fruchtlosen Verhaltensweisen aus unserem Umfeld gar nicht akzeptieren. Und das ist ja heute wirklich schwer geworden. Wer Jesus nachfolgt, wer die Bibel ernst nimmt, der eckt überall an. Epheser 5, Vers 11 bis 12 sagt, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Wir selbst können also schon viel zur Pflege beitragen, damit Gott keinen Grund hat, uns zu erziehen oder etwas wegzunehmen. Vorbeuge ist besser als Nachsorge. Und Wachstum geschieht durch Bewährung. Das ist vielleicht so einer der Unterschiede, die wir bei vielen Pflanzen haben. Es gibt ja manche Pflanzen, die wachsen im Gewächshaus besser, weil sie eigentlich anfällig sind gegen Schädlinge oder die Umwelteinflüsse. Es gibt aber natürlich auch Pflanzen, die erst draußen wirklich kräftig werden. Und bei der geistlichen Frucht ist es auch so. Sie wächst nur, wenn wir uns im Glauben bewähren müssen. Paulus, der erklärt das Prinzip wie folgt. Römer 5, Vers 3 bis 5. Da sagt er, nicht nur das, wir rühmen uns auch den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also er sagt, selbst die Sachen, die uns schwerfallen, die uns bedrängen, dafür sind wir dankbar. Weil wir wissen, aus den Bedrängnissen kommt das standhafte Ausharren. Und das bewirkt Bewährung und Hoffnung. Und Paulus als Apostel, der konnte ja gut davon reden, was Bewährung bedeutet. Er hat selber viel durchlitten, er ist viel angefeindet worden, hat viele Angriffe erlebt und alles das hat seinen Glauben wachsen lassen, hat seine Frucht wachsen lassen. Das ist so wie die Bäume, die am Waldrand stehen. Die haben stärkere Wurzeln und wenn ein wirklich starker Sturm kommt und selbst die Bäume am Rand umkippen, dann ist es wie ein Dominoeffekt. Die Bäume dahinter sind immer geschützt gewesen, die haben nicht so viel starke Wurzeln und kippen dann erst recht um. So ein bisschen kann man das auf den Glauben auch ziehen. Diejenigen, die den Wind spüren, die den Widerstand spüren, die werden fester, die entwickeln starke Wurzeln im Glauben. Glaube ohne Herausforderung wird keine große Frucht bringen. Das ist ein geistliches Naturgesetz, dass erst durch Schwierigkeiten, durch Nöte, durch Anfechtung geistliche Frucht wächst, weil sie uns eben zu Jesus hintreibt, in seine Arme. Unser Glaube muss sich in der Praxis bewähren. Jakobus 1, Vers 12 sagt, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welcher der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Übertragen möchte ich es mal so formulieren, wir dürfen unser Glaubensleben nicht in einem gut behüteten Gewächshaus führen. Wir neigen ja schnell dazu, sich so ein bisschen zurückzuziehen, da wo es eben nicht so viel Widerstand gibt, wo man seinen Glauben in Ruhe leben kann. Aber eigentlich brauchen wir den Widerstand, um im Glauben zu wachsen. Sonst dürfen wir uns nicht wundern, wenn am Ende eben keine große Ernte dasteht. Wir sollen keine Zierpflanzen sein, wie so ein Bonsai-Baum, der zwar schön aussieht, der aber eigentlich nur künstlich gezüchtet ist. Unser Glaube muss sich in den Stürmen und Unwettern als lebens-, als tragfähig erweisen. Und dadurch wird er mehr Frucht bringen. Es ist auch ein geistliches Prinzip, was mich nichts gekostet hat, das ist auch meistens nicht viel wert. Was mich viel gekostet hat, was Kämpfe, was auch viel Widerstand gekostet hat, das ist wesentlich beständiger. Ein Charakter, der Gott gefällt, der kostet Arbeit und viele Mühen, ist aber umso wertvoller, weil er unvergänglich ist. Und zum Abschluss diese Ermutigung, die Paulus auch den Korinthern geschrieben hat, an denen wir uns festhalten dürfen, die Mühe lohnt sich. 1. Korinther 15, Vers 58, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Zusammenfassend von diesem Vortrag können wir also sehen, dass geistliche Frucht in einem veränderten Herzen entsteht, in dem Jesus am Wirken ist und die sich in verschiedenen Charaktereigenschaften und Taten zeigen soll. Damit geistliche Frucht wachsen kann, ist es nötig, dass wir viel im Licht Jesu präsent sind. Wir müssen Geduld haben, weil es Zeit braucht, bis die Frucht wächst und zur Ausprägung kommt. Und wir brauchen das Wirken Gottes, um die Frucht zu pflegen und vor Schädlingen zu schützen. Das alles soll zu Gottes Ehre dienen. Johannes 15, Vers 8 sagt Jesus, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Leben verändern möchtest. Ja, du hast uns ein vollkommenes Vorbild gegeben, dem wir nacheifern sollen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch immer wieder die Kraft und auch das Durchhaltevermögen gibst, dass wir dranbleiben an dir, dass wir in deiner Gegenwart, in deiner Nähe gestärkt werden, dass wir wachsen und dass wir dadurch auch verändert werden, dass geistliche Frucht wachsen kann. Herr, wirke du das in uns und hilf du uns auch da, auch uns zu bewähren im Glauben, da wo Widerstände sind, dass wir mutig vorangehen. Dass wir aber auch zulassen, dass du an uns arbeitest, das wegnimmst, was stört, was das Wachstum behindern soll. Danke, dass du uns kennst, dass du uns liebst und dass du bei uns bist. Amen.